Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Leon Weintraub wird am 1. Januar 97 Jahre alt. Er ist Pole, jüdischer Herkunft, aber er fühlt sich als Weltbürger. Ein Zeitzeuge, wie es nur noch wenige gibt. Leon Weintraub hat das Ghetto in Lodz und mehrere Konzentrationslager überlebt. Nur 16 seiner 80 Familienangehörigen sind nach dem Holocaust noch am Leben gewesen. Die Geschichte seines Weiterlebens hat er in einem Buchprojekt dokumentiert mit einem unglaublich positiven Titel: Die Versöhnung mit dem Bösen. Über dieses Leben, dieses Weiterleben wollen wir sprechen. Wir treffen uns in Göttingen, Herr Weintraub, einer Stadt, die besonders wichtig ist in Ihrem Leben. Warum?
Eine der wichtigsten Meilensteine, eine der wichtigsten Erlebnisse ist eben Göttingen. Denn da bin ich von Bergen-Belsen kommend. DP-Lager, wo ich im September 1945 durch reinen Zufall meine drei von vier Schwestern am Leben wiedergefunden habe.
In einem Lager für die Displaced Persons.
Für die Überlebenden vom Konzentrationslager. Nach einigen Monaten mit meinen Schwestern habe ich mir Gedanken gemacht, was ich im Leben tun will. Denn was rund um mich geschah, der schwarze Markt und Geld machen durch schwarzen Markthandel, das lag mir nicht. Ich hatte keine Begabung mit Versuch zu Geschäften. Und da war mein Gedanke, ich will mit Menschen arbeiten, und zwar als Lehrer und Arzt.
Medizinstudium in Göttingen. Warum ausgerechnet im Land der Täter, das Sie gerade mit grauenhaftesten Erfahrungen erlebt haben?
Die Frage ist berechtigt, denn es gab und gibt immer noch viele Menschen, die den deutschen Boden, auch den polnischen Boden, dem Blut getränkt, wie Sie sagen, nicht betreten wollen, wie auch eine meiner Schwestern. Die älteste Schwester, 6 Jahre älter als ich, Lola, Jahrgang 1920. Aber ich habe mir damals überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, über solchen abstrakten oder philosophischen Fragestellungen. Ich war erfüllt von Lebensfreude, dass ich lebe. Ich kann atmen, fühlen, schmecken. Und vielleicht war es eine Art Beschränkung, aber ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich war froh, dass ich bin.
Ja, aber dass die Ausbildung junger Menschen vom Krieg unterbrochen wurde und das Leben wieder auflebte, das betraf ja nicht nur Opfer des Faschismus wie Sie. Also auch Mitläufer und Täter wollten ihr Studium nachholen oder haben an der Universität gelehrt. Wie war das für Sie in diesem
Umfeld? Das hat mir geholfen, dass es eine größere Gruppe war in meiner Situation, die aus der Kriegsgefangenschaft Freigelassenen aus Frankreich, England, Amerika. Ich kam da an im Juni 1946 und der liebe Professor Hermann Rein hat mich geduldig, gutmütig, wohlwollend, aber doch versucht auszureden. Hat immer wieder gesagt, ist es nicht Zeitvergeudung, junger Mann? Sie haben doch keine Aussicht, keine Chance in fremde Sprache, weil Sie kein Deutsch kennen, noch nicht beherrschen.
Ja, und Sie hatten nur 6 Jahre Grundschule.
Und nach 6 Jahren Grundschule.
Kein Abitur.
Danach, diesem furchtbaren Krieg, 5 Jahre, 7 Monate und 3 Wochen bis zur Befreiung. Er hat nicht gesagt, der Dreist, aber es war eigentlich der Sinn seiner Aussage. Aber ich habe wie ein Esel eigensinnig immer wiederholt die paar Worte, die ich gelernt habe. Lassen Sie mich versuchen. Und dann hat er aufgegeben. Ich habe ein Papier bekommen ins Dekanat, Studiumerlaubnis für 1 Semester. Sollte ich wieder allen erwarten, Prüfungen ablegen von allen Fächern, will er weitersehen. Und können Sie sich vorstellen, Heute finde ich das unfassbar, unglaublich. Ich habe es geschafft.
Sie haben gebüffelt.
Ich konnte weiter studieren. Aber, jetzt kommt das große Aber, als ich einen Brief bekommen habe vom Dekanat, dass sie die Listen vorbereiten für die ärztliche Vorprüfung, genannt Physikum oder Halbdiplom. Und da dieser Brief stand, wir bereiten eine Liste vor, aber wir konnten ihr Abiturzeugnis nicht finden.
Tja, gab's ja auch nicht.
Und da habe ich sie erklärt, aufgeklärt, dass es kaum etwas zu finden ist, was niemals existiert hat. Inzwischen, das war ja schon vor Sommer 1948, Marshallplan, Wirtschaftswunder, Normalisierung und schon weniger Rücksicht auf die armen Schlucker, die den Krieg überlebt haben. Also das, was wir heute Holocaust nennen. Und ich sollte die Uni verlassen. Aber ich musste ein Schreiben an Kulturministerium in Hannover schreiben, Erlaubnis zu bekommen, denn das wurde die Erleichterung, man durfte zur Abiturprüfung antreten, ohne auf die Schulbank zu gehen und die Jahre abzusitzen. Und ich habe die Erlaubnis bekommen. Ich habe den ganzen Sommer 1948 meine liebe Frau Katja, die ich 1947 geheiratet habe, hat mir Latein beigebracht. Dozent Dr. Hosemann, Assistent von Max Planck, hat mir Physik und Chemie beigebracht. Und die anderen Fächer wie Biologie, Zoologie, das hatte ich nach 2 Jahren Studium. Und den Rest habe ich mir angelesen, wie Geografie, Geschichte. Dann im Oktober 1948 nach Hannover, da wurde ich zugelassen zur mündlichen Prüfung an einem Freitag, alle 8 Fächer mündlich. Ich hatte eine einzige Erleichterung. Als Fremdsprache wurde mir erlaubt, Polnisch anstelle von Englisch. Und da brauche ich nicht zu pauken. Das kannte ich.
Ja, Sie haben dann Medizin studiert in Göttingen, aber das ging nicht geradlinig weiter, so wie Sie das ursprünglich geplant hatten. Sie waren 24, beschlossen, nach Polen zurückzugehen, im Winter 1950-51. Warum?
Das war der Not gehorchend, denn ich habe Unterstützung bekommen von der jüdischen Gemeinde. Aber als die jüdische Gemeinde erfahren hat, dass ich nicht nur eine Berlinerin, eine Deutsche geheiratet habe und noch dazu einen Sohn mit ihr gemeinsam habe, Michael, der im Januar 1948 geboren wurde. Sie haben mich von der Liste gestrichen. Da stand ich da, das war schon 1949.
Und wie war das dann in Polen? Hat man Sie da mit offenen Armen empfangen? Oder gab es auch Misstrauen, weil Sie ja relativ spät zurückgekommen sind, mehr als 5 Jahre nach Kriegsende?
Also die erste Zeit war sehr schwierig. Ich kam zu einer nicht richtig guten Zeit. Wäre ich 45 gekommen, war ich der Befreite, endlich der Sohn. Aber nach 5 Jahren, warum so spät? Mhm. Und ich war verdächtig, auch wenn ich aufweisen konnte, ich war aktives Mitglied der Freien Deutschen Jugend. Ich habe die Hochschulgruppe mit aufgebaut.
Die gab es damals auch in Westdeutschland,
ja. Und auch der KPD. Mhm. Das hat die Utopie dieser Ideologie hat mir zugesagt. Nach kurzer Zeit in Polen ist es mir klar geworden, die Ideologie des Marxismus, Leninismus, das sind Worte, eine Utopie, die, ich muss ruhig sagen, traurige Wirklichkeit des praktischen Kommunismus, war alles andere als das, was diese Utopie versprochen hat.
Sie haben in Warschau promoviert, aber es war wohl schwer, eine feste Stelle als Geburtshelfer, denn das sind Sie dann geworden, Gynäkologe und Geburtshelfer, in einer Klinik eine Stelle zu bekommen. Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass Sie deshalb ja widerwillig in die Partei eingetreten sind. Dann hat es geklappt mit dem Klinikjob?
Ich wurde wieder Mitglied nach langer Zeit, also in der polnischen kommunistischen Jugendverband eingetreten. Aber es war eben verdächtig, warum kam er so spät? Ich hatte keine Befürwortung der Partei bekommen. Erst dann, nach langem Bemühen, durch Rücksprache mit der FDJ und KPD in Berlin, habe ich eine Stelle bekommen, eigentlich durch Einspruch und Fürsprache von Professor Margareta Bulska. Die war Professor in einer Geburtshilfe- und Frauenkrankheitenabteilung. Und sie hat mir eigentlich erledigt, dass ich 3 Stunden bezahlt bekam in ihre Klinik und 3 Stunden in einer Sprechstunde für Schwangere. Und die 6 Stunden, die wurden bei mir 12 Stunden, denn ich habe jede freie Minute in der Klinik verbracht. Erst 1956 wurde eine Assistenzstelle frei als Abteilungsarzt. Und die habe ich mich beworben und auch gewonnen, weil ich Sprachen konnte und war sehr eifrig, Wissen mir anzueignen und war ein guter Operateur. Und die Klinik war bekannt vor allem für die Geburtshilfe. Mhm. Promoviert wurde ich 1966. Und nach der Promotion, im gleichen Jahr, habe ich eine Stelle übernommen als Oberarzt in einem Kurort nur 30 Kilometer von Warschau für Lungenkranke. Und da fing an die besten Jahre meines Lebens.
Die aber nicht lange anhielten, wiederum nicht lange. Es gab einen weiteren Einbruch in Ihrem Leben. Sie konnten nicht in Polen bleiben. Und dann mussten Sie erleben, wie es eine neue Welle von Antisemitismus gab.
Das hat mir aber eine traurigsten Erlebnisse.
Ich fasse es vielleicht kurz zusammen. Infolge des Sechstagekrieges im Nahen Osten, 1967 war das, hat Polen die diplomatischen Beziehungen zu Israel abgebrochen. Dann kam diese neue Welle staatlich gelenkten.
Der richtige Hintergrund war, dass es 2 Gruppierungen gab in der kommunistischen Partei, die den Krieg am Ort mitgemacht haben, in Partisanen, die Volksarmee, Armia Krajowa, und die von Moskau dann, die dort in Moskau überlebt haben und dann in Polen die Macht übernommen haben. Die beiden Zweige haben sich gestritten und wir, wie so oft in der Weltgeschichte, als Sündenböcke, da waren wieder die Juden dran schuld.
Ja, und sie wurden,
und wir wurden dann beschuldigt, doppelzüngig zu sein, doppelte Heimaten, nicht nur als polnische Staatsangehörige, polnischer Bürger für das Geburtsland zu sein, aber auch für Israel. Und uns wurde nahegelegt, Polen zu verlassen.
Aufgewachsen ist Leon Weintraub in großer Armut im polnischen Lodz, einige Jahre davon im jüdischen Ghetto des unbenannten Litzmannstadt. Er ist erst 1,5 Jahre alt, als sich sein Vater das Leben nimmt. Die Mutter bringt ihn und seine 4 älteren Schwestern alleine durch. Die Familie wohnt in einer Wohnung, in der die Mutter eine kleine Wäscherei aufgemacht hat. Sie waren 14. Die Juden im Ghetto wurden zur Zwangsarbeit verpflichtet. Was für Arbeiten mussten sie machen?
Das war die Idee der Ghettoverwaltung aufgrund eines Vorschlags, eine Idee vom Ältesten des Judenrates, Chaim Mordechai Rumkowski. Er hatte eine gute Absichten. Er hat sich verhofft, dass solange wir für die Nazis nützlich sind, anwendbar sind, dann haben wir eine Chance zu sein, am Leben zu bleiben. Ich hatte 3 Arbeitsplätze. Zuerst als in der Galvanisierungsabteilung, dann in der Klempnerei, eine furchtbare Arbeit, Bleche zu felzen mit scharfen Kanten, ohne Schutzhandschuhe, dauernd tiefe Wunden in den Handflächen, die auch geeitert sind. Zum Glück wurde diese Abteilung verlegt in ein anderes Gebäude. Und da wurde ich eingesetzt als Elektriker. Das war schon ein bisschen besser. Motoren wickeln, Schaltungen, außer einem Element. Ohne Bohrmaschine. Wir hatten ein langes Eisenrohr, verzahnt an einem Ende, zugeplattet am anderen und mit einem schweren Hammer Millimeter für Millimeter sich durchzuschlagen. Da hat man wirklich Blut geschwitzt.
Unglaubliche Situationen sind das, die Sie beschreiben, zumal wenn ich mir vorstelle, dass Sie wenige Jahre danach mit Ihren ja heute sehr zart wirkenden Händen ja, Babys auf die Welt gebracht haben als Geburtshelfer. 1944 wird das Ghetto aufgelöst, Litzmannstadt. Ihre Familie wird nach Auschwitz deportiert. Ahnten Sie irgendwas, was auf Sie zukommen würde, als man Sie in den Zug gepfercht hat?
Im Gegensatz zum Warschauer Ghetto war das Ghetto in Litzmannstadt völlig hermetisch abgesperrt von der Außenwelt. Wir hatten keine Ahnung, was hinter dem Stacheldraht und der Wachteln geschieht. Es wurde uns niemals gesagt, wann, warum und wohin wir befördert werden. Unter unwürdigen Verhältnissen. Niemals. Also wir wurden morgens kam der Zug an, Güterzug mit gedeckten Waggons. Wir wurden reingepfercht, dass man nur eng nebeneinander stehen konnte. In der linken hinteren Ecke war ein Filzdeckel, dahinter ein Kübel für die Notdurft. Die Tür wurde zugeriegelt, der Zug setzte sich in Bewegung, es wurde Nacht, Tag, wieder Nacht. Und an diesem Morgen, die Türen aufgerissen, und da waren solche merkwürdigen Gestalten, Personen wie in Pyjamas, wie Nachtanzügen, blau-weiß-grau gestreiften Anzügen. Und nur raus, 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 schnell. Ich hatte meinen Rucksack krampfhaft in meinen Armen und ich sehe noch das Gesicht des, auch ein Häftling, Funktionär Capo genannt, beugt sich über mich runter und nimmt mir den Rucksack aus meinen Armen und ich rufe aus, aber meine Briefmarkensammlung. Und dieser Ton, diese Worte, die klingen noch heute in meinem Ohr. Briefmarken? Hier braucht man keine Briefmarken. Hier kommt man nicht zum Leben. Und meine Reaktion war, was redet er für Unsinn? Wir sollten doch hier hingebracht werden zu neuen Arbeitsplätzen. Denn auf den Anschlägen bei der Liquidierung des Ghettos im August 1944 stand es, in Sorge um unser Wohl, weil die Front sich nähert, wollen sie uns schonen und wird das Ghetto verlagert in das Dritte Reich. Und dort werden wir, weil die ganze Ausrüstung der Ressorte, Metall, Stroh, was alles, wird folgen und werden weiter arbeiten können, produzieren, wie die Wehrmacht. Und dann hier diese Wirklichkeit, wurden anbefordert, Frauen rechts, Männer links. Ich habe Mama zugewinkt, Mama, wir sehen uns drin. Denn irgendein drin wird es wohl geben. Aber dann mit dem Trab nach vorne, wo eine Gruppe schwarze uniformierte Offiziere stand, also SS-Leute, sah ich in meinem Augenwinkel Stolpen, Stacheldrahtzaun, aber darüber hinaus weiße Isolatoren mit Leitungen. Als Elektriker war es mir sofort klar, Strom führende Leitung an einem Zaun, wo bin ich geraten?
Getrennt von der Mutter, getrennt von den Schwestern, die nächsten Monate über, dachten Sie, die leben noch wenige Baracken weiter? Was haben Sie erfahren über deren Verbleib?
Das ist eine der schlimmsten Erinnerungen in meinem Leben. Als Zeichen erkläre ich das mir selber, wie weit ich erschöpft war, dass ich mich nicht erinnern kann, jemals während dieser Zeit im Konzentrationslager mir Gedanken gemacht habe, was ist mit Mama und meinen Schwestern geworden. Ich hatte vier Schwestern und Mutter, 5 Mütter, die sich meine angenommen haben. Es hatte seine Schattenseiten sicher, denn es war nicht immer so angenehm, von 5 Personen kontrolliert zu sein.
Als 18-Jähriger haben Sie dann unermessliches Grauen erlebt, Hunger, Kälte, Folter, Ermordungen. Und Sie beschreiben das im Buch ja auch, wie Sie sich geradezu unsichtbar gemacht haben, um zu überleben. Gab es denn Situationen, in denen Sie lieber gestorben wären? Oder gab es immer einen Überlebenswillen?
Es gab überhaupt keinen Willen, überhaupt keinen Gedanken. Das war ein Sein. Als ich atmen konnte, Herzschläge hatte ich ja und Befehle ausführen. Aber sonst versucht mich wirklich unsichtbar zu machen. So, ich war völlig allein. Zu meinem Pech war in dieser Menschengruppe, dieser Häftlingsgruppe, den Transport, kein einziges mir bekanntes Gesicht. Aber zum Glück ist mein Gehirn so geformt, durch vieles Lesen vom 5. Lebensjahr, schon Bücher gelesen, durch viele Filme schauen. Ein Film war für mich wie durch ein Schlüsselloch, eine andere Welt, eine andere Lebensart zu sehen, hat doch vermocht, in meinem Gehirn eine Fähigkeit zu entwickeln, Schlüsse zu ziehen. Als ich eines Tages in Auschwitz-Birkenau durch die Lagerstraße ging, in meinem Block, Jugendblock Nummer 10, sah ich zwischen Block 16 und 18 eine Gruppe nackter Häftlinge. Ich habe gewagt, ich war sehr scheu, zu fragen, was macht ihr hier nackt? Da zeigten sie mir, wir sind registriert worden, also ihre Nummer eintätowiert auf dem linken Unterarm und warten auf Kleidung, um raus zur Arbeit. Dieses Wort raus wurde ein Signal, ohne zu überlegen, rein spontan, nur links und rechts geschaut, keine schwarzen SS-Uniforme, keine Funktionäre, keine Kapos, die 3 sind halb zerschlissen, Kleidungsstücke abgeworfen, Jacke, Hemd und Hose und mich reingedrängt in die Gruppe der nackten Männer. Zum Glück wurde mir nicht kontrolliert, zur Kleiderkammer, Kleider bekommen, raus zum Zug. Und da sind, wie ich später erfahren habe, nach Großrosen gelandet, in einem Außenlager Dörnhau. Da wurde gefragt nach einigen Tagen nach Elektrikern. Ich habe mich gemeldet und wurde eingesetzt für Stromversorgung. Und da war ich als Maststeiger am Mast hochgeklettert, am Stolpen, Isolatoren und Leitungen angebracht. Und dies hat mir das Leben gerettet.
Als Sie die Befreiung erlebt haben, Herr Weintraub, haben Sie durch einen Zufall erfahren, dass Ihre 3 Schwestern in Bergen-Belsen in dem Displaced Persons Camp sind. Das haben Sie eingangs erzählt. Wann und wie haben Sie erfahren, was mit Ihrer Mutter passiert war?
Meine Schwester hat mir erzählt, als sie getrennt wurden von mir, von Männern und Frauen, nach vorne gekommen, haben sie mir beschrieben, sehr bildlich, dass einer der Offiziere, ob es der verrufene Mengele war, ich kann seinen Titel nicht aussprechen, er war nicht würdig, diesen Titel zu tragen, sich heruntergebeugt, meine Mutter was gefragt, meine Mutter hat geantwortet, aber dann hat er mit dem berühmten Daumen meine Tante Eva, die 10 Jahre älter war, nach rechts verwiesen und sie hat meine Mutter an der Hand krampfhaft gehalten, mitgezogen. Also und da war der letzte Tag, wo ich meine Mutter gesehen habe, wurde am gleichen Tag in der Gaskammer ums Leben gebracht, ermordet.
Auschwitz, Bergen-Belsen, viele Stationen haben wir jetzt gestreift, Polen. In seinem Exilland Schweden ist Leon Weintraub nie wirklich heimisch geworden, 50 Jahre lang. Warum nicht, Herr Weintraub?
Ich bin dankbar Schweden, dass sie mich aufgenommen haben. Ich fühle mich gut in Schweden. Es ist ein gutes Land, gute Ökonomie, Ordnung. Alles ist schön. weil das ist nicht meine Heimat. Ich fühle mich zu Hause da, weil ich meine Familie da habe.
Das heißt aber, dieser Stachel, aus Polen vertrieben worden zu sein, ist geblieben.
Dass diese Bitternis, diese Enttäuschung, diese Art Behandlung von Menschen, ich glaube, das sind meine Leute, meine Mitbürger. Wenn mich die Nazis, NSA, Hitler-Leute gequält haben, verfolgt, unterdrückt, das war etwas Gegebenes. Ich war ja in der Gruppe der Juden und die hatten den Vorsatz, uns auszurotten. Aber von Polen verfolgt zu werden, das war bitter, sehr bitter.
Es muss anfangs in Schweden dann auch sehr schwer gewesen sein. Also Sie beschreiben sich im Buch als keinen guten Ehemann, als keinen guten Vater. Es gab kaum Freundschaften. Und nach einem Jahr ein weiterer tragischer Schicksalsschlag. Da fanden Sie Ihre Frau Katja tot im Bett.
Ja.
Neben sich Tabletten.
Am zweiten Weihnachtstag.
Tabletten und Alkohol. Allein blieben sie dann mit zwei noch nicht volljährigen Söhnen. Ein Sohn war in Polen geblieben. Was hat ihnen geholfen, auch das zu überstehen?
Ich sage manchmal halb im Spaß, 2000 Jahre Exodus, Anpassungs-, Umstellungsfähigkeiten. Aber ich habe einen sehr starken Willen. Es war eine Pflichterfüllung. Und Zähne zusammenbeißen und sehen, wie man aus der Misere rauskommt. Vor allem habe ich mir angewöhnt, alles Negative kurz zu bearbeiten, um meine Lebenskraft nicht durch Dauern darüber zu mich aufzuregen, mich zu quälen. Denn ich weiß aus Medizin, man sagt ja, die Zeit heilt alle Wunden. Und das heißt, das menschliche Gehirn ist nicht imstande, längere Zeit auf Hochspannung zu sein. Es schwächt ab mit der Zeit. Das nennt man eben, die Zeit heilt die Wunden. Da habe ich mir angewöhnt, daran gearbeitet. Warum soll ich 3 Monate mich quälen, mich martern und mich anlegen? Kraft verzehren, anstelle das in einigen Tagen zu bearbeiten, um neue Kraft sammeln zu können, um neue Schwierigkeiten in besserer Lage zu begegnen.
Aber heute holen Sie diese Erinnerungen doch immer wieder hervor. Sie haben das Buch geschrieben, Sie gehen in Schulen, Sie machen Zeitzeugengespräche, Sie sind in Radiosendungen wie dieser und holen all das wieder aus sich heraus mit einem phänomenalen Gedächtnis. 97 Jahre alt werden Sie am 1. Januar. Ein fotografisches Gedächtnis, so beschreiben Sie das im Buch. Und wir hören die Hausnummern, die Straßennamen, die Apotheke gegenüber. Sie haben alles ganz minutiös vor Augen, aber eben auch das Schrecken. Und wie ist das für Sie, darüber immer wieder zu sprechen?
Ich bin nämlich Rationalist und nüchtern sachlich zu sein. Meine geistigen Vorfahren sind die Vorläufer der Französischen Revolution, die Enzyklopädisten, Voltaire, Descartes. Und für mich, das Gehirn ist für mich sehr wichtig. Denn ich bin sehr früh darauf gekommen, dass meine Körper so das Gehirn beherrschen und nicht die Triebe das Gehirn beherrschen. Nicht gefühllos zu sein, aber vor allem Sachlichkeit. Und ich verdanke das meiste meinen lieben Eltern, die mir ihre Gene vererbt haben. Aber ich habe mir selbst meine Lebensart erarbeitet. Und zum Glück hatte ich ein gutes Gehirn, aufnahmefähig, dass es eben mir gelungen ist, ich habe den Preis bezahlt, aber es war es wert, Arzt zu werden. Ich kann sagen, ein guter Arzt. Denn das Wohl mir anvertrauten Frauen, der Patienten, war für mich an erster Stelle. Und es gab nichts Wichtigeres außerdem. Und ich habe als Oberarzt, meinen Mitarbeitern, war ich als Beispiel, ich habe von ihnen nur einen Teil dessen erwartet, was ich selber bereit war, das Dreifache zu leisten. Ich wohnte eigentlich in der Klinik, nur 2-3 Mal in der Woche nach Hause in die Stadt gekommen, nach Warschau. Es war alles, wichtig war für mich, mit geringstem Aufwand das meiste zu leisten.
Sie haben nochmals geheiratet, eine Tochter bekommen, Emilia. Haben Sie in dieser Familie nachgeholt, was vorher nicht möglich war?
Ja, denn ich war so intensiv beschäftigt mit dem Verwirklichen, Arzt zu werden, dass mein erster Sohn wird jetzt 75 im Januar 1948 geboren. Der zweite 52 und der dritte 54. Da war ich immer noch im Prozess des Werdens. Und ich muss mich selber entschuldigen, mir verzeihen, dass ich, um Möglichkeiten zu schaffen, meine Familie zu ernähren, muss ich alles ransetzen, alle meine Kraft. Und es hat nicht gereicht, ein guter Vater zu sein, richtig. Unsere Kinder wurden von Katja erzogen meistens. Ich war ja nicht da. Es war nicht, weil ich nicht wollte. Aber da ich diese Empfindung hatte, ich bin ein bisschen illegal durch Hintertür ins Studium gekommen, Arzt geworden bin, nicht den normalen Weg, Grundschule, Gymnasium, Abitur und so weiter. Da war ich der Meinung, ich muss das Doppelte oder Dreifache mich anstrengen, um das zu erreichen. Was anderen ganz natürlich durch normale Aufwachsen gegeben war. Dann nach Katjas Tod habe ich Eva Maria nach 6 Jahren geheiratet und unsere Tochter, der Name kommt von Eva Maria und Leon, EML, daraus ist Emilia geworden. Und das ist etwas Beglückendes mit 50 Jahren. 51 Jahre war ich, als sie geboren war. Wirklich täglich und nächtlich dabei zu sein, wie dieses neugeborene Bündelgewebe zum Mensch wird. Und unsere große Freude, meine und meine lieben Frau Eva Maria, unsere Tochter ist jetzt 45, wird am 2. Dezember promoviert. Auch in Geburtshilfe, in Frauenheilkunde.
Tatsächlich.
Wir sind so beglückt, eine Frau mit großem Herz und gutem Gehirn hat uns 2 wunderbare Mädchen geschenkt.
Wir haben schon gehört, dass Leon Weintraub mit fast 97 Jahren immer noch in Schulen geht, um der jungen Generation von seinen Erfahrungen im Holocaust zu erzählen. Das macht er seit 20 Jahren. Heute ist er mehrfacher Großvater und Urgroßvater. Sie haben auch Kontakt gesucht zu Nachkommen von ehemaligen Tätern. Warum ist Ihnen das auch ein großes Anliegen?
Ich finde, es ist zu wenig beschrieben worden, wie es gelungen ist, die Gehirne von quasi normalen Menschen, Familienvätern, so zu beeinflussen, dass sie imstande waren, dass auf 2 Füßen vor ihm stehen Lebewesen als Insekt zu betrachten, wie man mit dem Absatz zertritt. Wie war das möglich, diese Leute? Und war neugierig auf die Psyche dieser Täter. Angefangen vom Sohn von Veit Harlan, der den Film Judas gedreht hat. Sein Sohn hat büßen wollen für die Schulden seines Vaters, ist nach Israel gegangen, geburtsgearbeitet. Und als vor 2 Jahren in München ich eingeladen wurde, vom Bayerischen Rundfunk einen Lebensbericht abzugeben, sie sammelten Berichte von Überlebenden. Am 11. September 2020, Da habe ich sie angesprochen und gefragt, ob sie es für möglich haben, zwei Nachkommen von Tätern mit einzuladen, um mein Gespräch mit mir, dem Überlebenden, zu führen. Sie haben es erreicht und da wurde eingeladen, eine Person, die ich vor kurzem kennengelernt habe, Jens Jürgen Wenski, Sohn von Werner Wenski, den Oberbürgermeister von Lichtmannstadt im besetzten Lodge. Und Julie, der Sohn von diesem Henke, der war Oberhaupt, Überordneter von Hans Biebow, dem Chef der Gitterverwaltung. Beide haben in Büchern deutlich Abstand genommen vor allem, was diese Vorfahren vertreten haben. Jens Jürgen sagt, ein Pate ist aus der NSDAP ausgetreten mit dem letzten Atemhauch. Bis dahin war der überzeugte Hitler-Anhänger.
Der Titel Ihres Buches ist ja, Herr Weintraub, die Versöhnung mit dem Bösen, Geschichte eines Weiterlebens. Was bedeutet Versöhnung für Sie?
Ich wurde mal durch die in Santa Gertruda, Deutsche Kirche in Stockholm, eingeladen zu einem Seminartag über Versöhnung. Und da bin ich wochenlang rumgegangen, gegrübelt, wie soll ich das auffassen, verstehen und deuten von meiner Warte aus. Es gibt drei sehr naheliegende Begriffe in deutscher Sprache. Vergeben, verzeihen, versöhnen. Von vergeben und verzeihen, also Entschuldigung, überhaupt kommt gar nicht in Frage. Aber wie kann ich eine Person verzeihen, einem SS-Mann, der Zyklongas reingeworfen hat und meine Mutter ermordet? Sowas ist für mich nicht annehmbar. Aber als, ich nenne mich Humanist, der Humanismus, Mensch als Menschen zu betrachten, ist in mir sehr, sehr tief verwurzelt. Und in meinem Denken ist es, wir leben auf dieser Erde als kleines Stäubchen im Weltall, wo die Astronomen uns erzählen von nicht Millionen, Trillionen von solchen Sonnensystemen, Galaxien. Auf diesem kleinen Stäubchen im Kosmos leben Menschen unterteilt in tausenden Gruppen, die sich befeinden gegenseitig. Man muss doch irgendwie, muss doch die gesunde Vernunft, Common Sense, mal siegen, dass sie weitergehen können und friedlich nebeneinander leben. Und dazu ist der Weg möglich durch Versöhnung. Denn vergeben, verzeihen ist ein Individ, verzeiht einem anderen. Während dem gegenüber ist versöhnen, man versöhnt sich, das sind mehrere beteiligt, gegenseitig versöhnen. Müssen beide Seiten bereit sein, zusammen zu leben und die Spirale des Bösen aufzuhören.
Und gleichzeitig gibt es neue beunruhigende Entwicklungen. Polen ist in den letzten zwei Jahrzehnten stark nach rechts gerückt. Es gibt wieder Antisemitismus in Polen. Auch in Schweden ist die neue Regierung auf die Unterstützung der ultrarechten Schwedendemokraten angewiesen. Das hielten Sie vor kurzem im Buch noch für ausgeschlossen. Wie erleben Sie die aktuelle Situation in Schweden, aber auch in Polen?
Es ist für mich wirklich schmerzhaft und unangenehm. Meine erste Reaktion nach dem Wahlergebnis, sagte ich zu meiner Eva Maria, wo wollen wir jetzt hinziehen? Aber zum Glück, da ich ein verschworener, unheilbarer Optimist bin, auch wenn die Schwedendemokraten, SD, 20% der Stimme haben, ich sage 80% nicht. Ich sage immer, die Tasse ist halb voll, nicht halb leer. Ich versuche immer, das Positive zu sehen, weil ich weiß, das Negative kommt sowieso.
Leon Weintraub, ich danke Ihnen sehr, dass Sie auch uns heute aus Ihrem Leben erzählt haben. Ein Leben, von dem man sich fragt, ja, wie viel Leid passt da eigentlich rein? Aber eben auch ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie es gelingen kann, weiterzuleben. Vielen Dank.
Diese Zeit des Leidens sind ja nur etwa 5% meines Lebens. 95 und vor allem, nachdem ich den Weg betreten habe, zurück zum Leben, war meistens positiv, ausgenommen Krankheit und Tod. Aber sonst, mein Hauptwort ist zufrieden. Ich wache auf zufrieden, dass ich bin, und mache das Licht aus Abend zufrieden, wieder einen guten Tag erlebt. Und das wünsche ich allen anderen Menschen auch.
Wir wünschen das Ihnen.